systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Dienstag, der 26. Mai 2026. Willkommen zur 298. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir haben heute eine Breaking News zu verkünden. Zuvor begrüße ich aber Christina Hiesel. Hallo Christina.
Hallo Atlin.
Du bist Professorin für Arbeitsrecht an der KU Leuven und Gastprofessorin für soziale Absicherung an der Yonsei University Seoul. Was, wie ich festgestellt habe, einen sehr lustigen Effekt bei deinen E-Mails hat, weil dann steht auf einmal irgendwas in Koreanisch in Absender und
das passiert.
Und ebenfalls mit dabei Ernesto Klengel, ich grüße dich.
Ja, Marco, hallo.
Ernesto, du bist Direktor des HSI, des Hugo-Sinsheimer-Instituts, und das beschäftigt sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und vorweg will mal der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Und dann kommen wir mal zu dieser Breaking News, zu dieser hervorragenden. Heute wird es im Allgemeinen natürlich um das europäische Arbeits- und Sozialrecht gehen. Das ist der quartalsweise Report, der da zusammengestellt wird. Und die Breaking News ist...
Ja, Breaking News im Sinne von, wir haben jetzt die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, die gibt es jetzt seit über 100 Jahren und jetzt gibt es zum ersten Mal eigentlich ein Urteil zum internationalen Arbeitsrecht. Das ist bisher eigentlich nie passiert. Also wir hatten ja bisher eigentlich nur nicht verbindliche Auslegungen von diesen Spruchkörpern der ILO. Die sind natürlich auch sehr wertvoll und sehr interessant, aber jetzt gibt es zum ersten Mal ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs zum Thema, ob es im internationalen Arbeitsrecht, also im Recht der ILO, ein Recht auf Streik gibt. Und dementsprechend wurde von vielen verfolgt. Ich kann mich auch erinnern, wir haben es hier am Institut live bei uns angesehen, wie das vorgelesen wurde. Hat mehr als 1,5 Stunden gedauert. War wahnsinnig spannend für ganz viele Leute in der ganzen Welt eigentlich.
Jetzt helft mir mal ganz kurz weiter. ILO, welchen Status hat denn das? Was ist das genau?
Also es ging genau genommen um eine ILO-Konvention, die Nummer 87 über die Vereinigungsfreiheit. Und das ist also eine Kernarbeitsnorm, kann man sagen. Und die ist auf völkerrechtlicher Ebene verbindlich. Und zwar eben über den Fokus, den wir sonst hier in dem Podcast haben, über nämlich zum europäischen Arbeits- und Sozialrecht hinaus. Eben, das ist eben einfach ein völkerrechtlicher Standard, der eben anwendbar ist für alle Vertragsstaaten in der ganzen Welt letztlich für diese Konvention, also eine ganz grundlegende Frage. Ja. Und das ist eben eine Konvention, die letztlich die Vereinigungsfreiheit für das Arbeitsleben, also wie wir es hier in Deutschland eben mit Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz haben, Vereinigung zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind eben geschützt, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände und die entsprechende Betätigung darin. So haben wir es eben auch auf der internationalen Ebene. Es war aber auf der internationalen Ebene eben, wie Christina jetzt ja schon gesagt hat, war es unklar, weil es eben auch nicht so richtig formuliert ist im Wortlaut dieser Vereinbarung, ob eben das Streikrecht da mit gemeint ist. Ja. Und jetzt haben wir ja in Deutschland ja diesen bekannten Spruch, Tarifautonomie ohne Streikrecht ist nichts anderes als kollektives Betteln, weil das einfach das Instrument ist, der Streik, wie man Kollektivinteressen auch vertreten und durchsetzen kann. Das ist jetzt letztlich auch durchgeschlagen auf die internationale Ebene. Diese Diskussion hat jetzt auch für eine lange Zeit auch Gremien in der Internationalen Arbeitsorganisation auch lahmgelegt. Die ist ja so tripartistisch organisiert mit dem Staat, mit den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Und die Arbeitgeber sind jetzt seit einigen Jahren auf dem Trichter gewesen, ja, das ist ja gar nicht erfasst sozusagen, das Streikrecht. Und deswegen ist es jetzt sehr wertvoll, also auch unter diesem Aspekt ist es sehr wertvoll, dass wir da jetzt eine Klärung haben.
Vielleicht eine Sache noch, welche Konsequenz könnte das denn jetzt haben? Also ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge noch wesentlich ausführlicher darüber reden. Aber könnte das jetzt bedeuten, dass man einen weltweiten Streik ausrufen kann oder... Was heißt das?
Also weltweit würde ich mal sagen, sicherlich nicht, weil es ist ja auch im Völkerrecht eigentlich so, dass ja nicht so wie bei der EU, wenn die jetzt eine Richtlinie hat, dass alle Mitgliedstaaten das umsetzen müssen. Die Konvention 87 ist eines der meist ratifizierten Übereinkommen der ILO, weil es eben auch einen besonderen Wert darauf gelegt wird. Das ist eines der fundamentell, also der Grundarbeitsrechte quasi, die ILO auch Ende der 90er dann deklariert hat, eben zum Grundrecht. Dementsprechend ist es, glaube ich, von 158 Staaten mittlerweile unterzeichnet. Das ist die große Mehrheit der 187 ILO-Mitgliedstaaten. Das sind sehr viele, aber was man da dazu sagen muss, ist, dass leider die größten Mitgliedstaaten, also China, Indien, USA, das nicht unterzeichnet haben. Also ganze Welt ist es auf jeden Fall nicht. Ungefähr die Hälfte der Welt, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr, sind erfasst, aber der übergroße, also die große Mehrheit der Mitgliedstaaten sicher. Also das ist sicher sehr wertvoll, aber es ist halt im internationalen Recht immer so ein bisschen so, ja, es passiert alles ein bisschen mehr auf Freiwilligkeit, im Gegensatz zu dem, was wir eben in Europa gewohnt sind, vielleicht, wenn wir uns mehr mit der EU beschäftigen.
Ja, aber die Tragweite ist eben schon, die Länder, die diese ILO-Konvention unterzeichnet haben, die sind jetzt eben angehalten, eben auch wirklich das Streikrecht zu gewährleisten. Und das heißt, es geht jetzt weniger darum, einen länderübergreifenden Streik zu machen, aber es geht darum, in den einzelnen Ländern konkret das Streikrecht letztlich zu stärken. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für Deutschland auch durchaus mal zum Tragen kommen kann, wenn wir uns bestimmte Felder auch anschauen, wo es ja auch gar kein richtiges Streikrecht gibt vielleicht das kirchliche Arbeitsrecht oder so, wo wir da wirklich Probleme haben, dass das nochmal dann relevant werden könnte. Das können wir ja nochmal beobachten und werden wir sicherlich auch nochmal auswerten.
Und ich denke, was du davor gesagt hast, dass eben innerhalb der internationalen Arbeitsorganisationen, innerhalb der ILO gab es ja auch nie quasi eine derartige Krise, dass es wirklich ein Teil dieses tripartiten Systems, eben hier die Arbeitgeber plötzlich in den frühen 2000ern dann sagten von, ja, wir erkennen das nicht mehr an, was die Spruchkörper seit den 50ern eigentlich gesagt haben, dass diese Konvention natürlich auch das Streikrecht umfasst, weil eben, wie du es gesagt hast, Collective Begging, wenn man eben nicht Collective Bargaining ohne Streikrecht hätte und dass sich die da eben dagegen stellen. Das hat ganz viele Entscheidungen blockiert, die ILO eigentlich über viele Länder fällen wollte. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ganz wichtig, dass das jetzt eigentlich beigelegt ist. Also von dem her hat es auch sicher Auswirkungen auf die Funktionierungsfähigkeit, um das mal sozusagen der internationalen Arbeitsorganisation.
Gut, dann kommen wir mal zu den aktuelleren Geschichten.
Beziehungsweise zum Report selbst. Aktuell war es ja.
Ne? Also ja, genau.
Zum Report. Also,
ja, da hast du natürlich recht. Das war jetzt eine sehr ungeschickte Formulierung. Das muss man ja fast schon drin lassen im Schnitt. Also, wir kommen jetzt zu den nicht aktuellen, aber dafür ausführlich betrachteten Verfahren aus besagtem Report, den wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und unser erster Fall, Christina, beschäftigt sich mit sozialen Zuschlagskriterien und ihrer Bedeutung für das deutsche Sozialleistungsrecht. Worum geht es denn da genau?
Ja, also es ist ein spanischer Fall, AESTE heißt der, wo es eigentlich ums Vergaberecht geht. Und das ist ja eigentlich etwas, wo wir uns im europäischen Arbeitsrecht meistens weniger mit beschäftigen, was aber eigentlich ganz große Auswirkungen haben kann, gerade im Zusammenhang mit der Mindestlohnrichtlinie, über die wir ja in dem Podcast schon ein paar Mal gesprochen haben, ist das Ganze wieder ein bisschen aktueller geworden, weil das hat ja auch, also die Richtlinie hat einen Artikel, der ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber eben auch einen Artikel zumindest zum Vergaberecht. Und in all diesen Fällen geht es ein bisschen um die Frage, wenn jetzt der Staat wirklich viel Geld locker macht, um eben bestimmte Unternehmen Aufträge zu vergeben, können wir dann von denen erwarten, also von diesen Unternehmen erwarten, dass sie eben auch entsprechend sich besonders sozial nachträglich benehmen und dementsprechend eben auch gute Löhne zahlen und so weiter. Also dass wirklich Arbeitsbedingungen auch ein Zuschlagkriterium sind, speziell in diesem Verfahren. Und das ist eigentlich etwas, weil wir jetzt gerade im internationalen Arbeitsrecht waren, das passt so richtig schön dazu, wo seit jeher eigentlich so ein bisschen ein Konflikt geherrscht hat zwischen dem internationalen Arbeitsrecht, dem Recht der ILO, die wir eben jetzt gerade hatten, und dem europäischen Recht. Weil die ILO eben schon seit 1949 eigentlich eine Konvention hat, in der ganz eindeutig steht, das ist eigentlich verpflichtend sogar, also Mitgliedstaaten, also die diese Konvention ratifiziert haben, das sind die meisten europäischen Staaten. Deutschland aus irgendeinem Grund nicht, das weiß ich jetzt nicht warum, aber die meisten EU-Staaten haben das auch ratifiziert und sind dementsprechend eigentlich verpflichtet, dass sie, wenn sie jetzt eben Aufträge vergeben, dafür sorgen, dass die Arbeitgeber eben dann, diese Unternehmen, die den Zuschlag erhalten, eben auch gute Arbeitsbedingungen gewährleisten, vor allem eben Löhne im Einklang mit den Tarifverträgen, die eben in dem Sektor bestehen. Wenn es keine Tarifverträge gibt, dann eben Löhne wie in einem ähnlichen Sektor, steht dann als zweite Priorität und als dritte Priorität dann eben zumindest, was in dem Sektor gebräuchlich ist. Das ist so ein bisschen, was die internationale Arbeitsorganisation findet. Im EU-Recht gibt es einen anderen Ansatz, seit jeher eigentlich. Die EU ist ja ein bisschen jünger als die internationale Arbeitsorganisation. Und da war der Ansatz eben seit jeher eigentlich, im Grunde muss das günstigste Angebot, also das wirtschaftlich günstigste Angebot, quasi beste Qualität zum niedrigsten Preis, immer gewinnen. Was natürlich wichtig ist, dass man eindeutige Kriterien hat, um eben auch sicherzustellen, dass Korruption und so weiter ja, ein Riegel vorgeschoben wird, dass man eben auch sehen kann, wenn jetzt wirklich in der öffentlichen Auftragsvergabe irgendwas falsch läuft. Also von dem her ist das absolut auch ein berechtigtes Interesse. Und das ist eben schon öfter mal ein bisschen schiefgegangen, dieser Konflikt eben. Einerseits will man eben diese klaren Kriterien und andererseits, ja, will man eben eigentlich doch soziale Kriterien berücksichtigen. Es gab da schon mehrere Fälle eigentlich vor dem EuGH, wo es meistens dann auch ein bisschen ums Freizügigkeitsrecht ging. Das wollen wir jetzt nicht im Detail besprechen, weil das ist in dem Fall eigentlich weniger relevant. Aber es gab da schon mehrere problematische Entscheidungen, würde ich jetzt mal sagen, in der Vergangenheit. In diesem Fall geht es ganz konkret darum, dass im Baskenland, glaube ich, ist das, die öffentliche Auftragsvergabe, also ging es um Pflegedienst. Und die Auftragsvergabe hat jetzt ein ganz spezielles Kriterium, worin eben quasi festgelegt wurde, dass derjenige Bieter, der quasi die höchsten Löhne bezahlt, und zwar noch über dem sektoralen Tarifvertrag hinweg, dass der dann auch die höchste Punkteanzahl innerhalb eines speziellen Kriteriums für die Vergabe eben bekommt. Wer genau auf Tarifvertragsniveau ist, bekommt 0 Punkte in der Kategorie, und wer eben einen bestimmten Anteil, also zumindest sagen wir mal die Hälfte des Bestbieters ungefähr bezahlt, also an Überzahlung für diesen Auftrag, bekommt dann eben auch ungefähr 50% der Kriterien. Also ungefähr war das geregelt. Was eben eigentlich bedeutet hat, dass die Löhne, die gezahlt werden, ganz, ganz wichtiges Kriterium waren, um eben dann diesen Zuschlag zu erhalten. Und das war eben für einen der Bewerber, der eben nicht so viel gezahlt hätte, war das eben eine Verletzung der Vergaberichtlinie der EU zu dem Thema, in der drin steht, dass prinzipiell natürlich immer noch das wirtschaftlich günstigste Angebot gilt, aber es gibt so eine kleine Klausel, in der eben steht, dass eigentlich auch soziale und Umweltkriterien mit berücksichtigt werden dürfen. Also das war so ein bisschen die Frage, was bedeutet das jetzt in der Praxis, weil wir dazu nicht sehr viel Rechtsprechung haben eigentlich. Und dazu hat der EuGH dann eben in diesem Verfahren gesagt, ja, er sieht da eigentlich kein Problem. Vor allem, und das ist jetzt eigentlich auch eine ganz interessante Argumentation, weil der EuGH sagt, ja, es ist jetzt eigentlich ein Sektor eigentlich, gerade wenn wir im Pflegebereich sind, da werden gute Arbeitskräfte gesucht. Da haben wir absolut Personalmangel und doch sind die Löhne nicht wahnsinnig hoch. Also da funktioniert der Markt in dem Sinne eigentlich nicht so wirklich gut. Und dementsprechend ist es eigentlich auch ein Qualitätskriterium, wenn jetzt der Anbieter sagt, ich bezahle meine Leute gut. Und dementsprechend ist es eben auch wahrscheinlicher, dass ich gut qualifizierte Menschen dann auch in der Arbeit halten kann, quasi in dem Betrieb halten kann. Und dementsprechend sagt der EuGH, es ist hier überhaupt kein Widerspruch gegeben. Es ist ein eindeutiger Bezug auch zum Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots. Und dementsprechend war in dem Fall dann eben auch für den EuGH kein Problem ersichtlich. Also das war jetzt mal, sagen wir mal, der Hauptteil der Entscheidung, würde ich sagen. Und dann gab es noch einen ganz interessanten Aspekt, dass nämlich dieser Bewerber, also der eben sich beschwert hat über das Kriterium, auch noch sagte, ja, mich stört auch noch eine andere Klausel in diesem Vergabeverfahren. Und das war eben, dass der Betreiber, der den Zuschlag eigentlich bekommen hat, musste dann auch noch versprechen, quasi die genauen Arbeitsbedingungen dann mit Arbeitnehmervertretung zu besprechen und sich dann zumindest zu bemühen, zu einem Abkommen zu kommen, quasi über die genauen Arbeitsbedingungen, die genauen Löhne für die einzelnen ArbeitnehmerInnen in dem Betrieb dann. Und dann hatte der Arbeitgeber dann, also dieser Bewerber quasi, der Kläger in dem Fall, die interessante Argumentation, dass das eigentlich eine Verletzung von Artikel 28 der Grundrechtecharta sein könnte, also das Recht auf Kollektivverhandlungen quasi, weil der Betreiber dann meinte, ja, im Endeffekt müssen die mal freiwillig sein. Also die Idee ist ja, Tarifverhandlungen sind im Grunde freiwillig, und wenn das dann in den Vergabekriterien steht, dass das sein muss, ja, dann geht das eigentlich zu weit und verletzt dann eigentlich dieses Grundrecht. Also das ist eine ganz interessante Art, die wir, glaube ich, noch nicht hatten, um sich auf dieses Grundrecht zu berufen. Und das hat der EuGH eben auch nicht so gesehen. Und da sagt der EuGH eben auch ganz eindeutig, es ist ja keine Verpflichtung, dass jetzt unbedingt ein Tarifvertrag daraus entstehen muss. Es ist eigentlich nur eine Verpflichtung, sich zu bemühen, sich zusammenzusetzen mit der Arbeitnehmervertretung und dann hoffentlich zu einem Ergebnis zu kommen. Also insofern eigentlich zwei sehr interessante Aspekte, zu denen wir bisher eigentlich keine Rechtsprechung hatten, die jetzt in dem Fall auch behandelt werden.
Ja, ich finde es auch aus den Gründen, die du gesagt hast, ist ein interessantes Verfahren. Natürlich erstmal Auftragsvergabe jetzt nicht so alltäglich, sagen wir mal, fürs Arbeitsrecht und auch ein bisschen speziell natürlich vom Sachverhalt. Aber was drinsteckt, ist unheimlich interessant. Gerade zum einen eben diese, hat man ein Recht sozusagen nicht an einen Tarifvertrag gebunden zu werden. Ja, das ist ja diese sogenannte negative Koalitionsfreiheit. Haben wir auch schon immer mal drüber gesprochen, natürlich auch hier im Podcast. Aber das ist ja immer das Argument, was uns entgegengehalten wird, wenn wir drüber sprechen, über Instrumente, die Tarifbindung auch zu fördern entsprechend. Ne? Weil das Tarifbindung setzt, also ist natürlich die Grundlage dafür, dass man das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit überhaupt erstmal auch ausüben kann, dass sozusagen da auch eine Verbindung überhaupt erstmal besteht. Und dann wird aber immer gesagt, jedes Instrument dränge dann den Arbeitgeber zu sehr in die Richtung, einen Tarifvertrag in Deutschland eben abzuschließen und würde dann eben dieses Grundrecht auf Freiheit vom Tarifvertrag sozusagen dann auch verletzen. Und natürlich ist es richtig, dass Tarifverträge erstmal Dinge sind, die man freiwillig eben abschließt. Aber das heißt ja nicht, dass es eben nicht gewisse Anreize geben kann oder gewisse Anregungen auch, dass durch den Staat letztlich doch sich eben darauf zu einigen und letztlich kollektive Instrumente eben auch wahrzunehmen. Und da würde ich sagen, ist diese Entscheidung des EuGH ein wichtiger Rückenwind, dass wir das eben auch auf einer europäischen Ebene und auf der EuGH-Ebene eben dann eben auch so sehen. Also finde ich sehr, sehr wegweisend, diese Entscheidung. Und vielleicht nochmal ein Aspekt dazu, weil wir uns ja damit auch gerade eben nochmal beschäftigt haben, auch hier hatten wir ja ein Projekt sozusagen zur Tarifbindung im sozialen Bereich, insbesondere eben im Bereich, der jetzt eben finanziert wird von sozialen Versicherungen, also im Pflegebereich, wo wir die Refinanzierung haben, eines ganz großen Sektors unserer Wirtschaft und unseres Lebens letztlich, wird ja über diese Fragen bestimmt, wie die Entgelte der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, letztlich auch wiederum refinanziert werden. Und ob, dass man in diesen Bedingungen auch Kriterien festlegt, die einen Anreiz setzen für eine Tarifbindung auch in der Pflege. Und das wurde ja letztlich auch in Deutschland gemacht, aber da haben wir, also, wenn man ins Detail guckt, haben wir teilweise sogar Fehlanreize da und so. Aber eben so ganz grundsätzlich, auch hier würde ich sagen, gibt es auch da von der Entscheidung des EuGH großen Rückenwind, dass man da entsprechende Kriterien vielleicht auch ein bisschen handhabbarer und ein bisschen klarer auch festlegen kann, als das bisher der Fall ist.
Ja, Ernesto, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast uns doch bestimmt auch etwas mitgebracht und ich vermute mal, also ich weiß es natürlich, was du uns mitgebracht hast. Es ist das Recht auf ein faires Verfahren. Und was genau sind denn da die Hintergründe? Ich dachte immer, Verfahren an sich sind ja dann schon eine Form von Gerechtigkeit, aber dass das Verfahren dann natürlich fair ist, ergibt sich dann natürlich daraus, aber da irre ich mich ja scheinbar.
Ja, genau. Die juristische Betrachtung ist erstmal die erste Voraussetzung, dass es überhaupt ein Verfahren gibt, nämlich ein geregeltes Verfahren, aber das muss natürlich materiell auch gerecht werden. Und welche Anforderungen jetzt da der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt, das werden wir, genau, das hat sich jetzt in einer neuen Entscheidung des EGMR eben auskristallisiert. Und das ist die Gondert-Entscheidung, die im Report ebenfalls besprochen wird. Und zwar von dem Kollegen Rudolf Buschmann mit seiner Expertise aus dem Völkerrecht. Da wir sind ja jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also nicht auf der Ebene der EU, sondern im Bereich der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das Interessante oder ein interessanter Aspekt dieses Falles ist jetzt nun gerade, dass genau diese Ebenen im Europarecht, die es so gibt, diese verschiedenen Ebenen, eben Völkerrecht und dann das Recht der EU, dass eben das alles eine Rolle spielt und insofern ein bisschen komplexer ist der Sachverhalt. Die Aussage ist dann aber wirklich nochmal interessant und auch wichtig für uns. Also Rudolf Buschmann beschreibt das recht treffend. Das ist ein Fall, der im Anwaltsmilieu spielt. Es sind also etablierte Anwälte, die dieses Verfahren oder ein etablierter Anwalt, der dieses Verfahren eingeleitet hat, der bei Clifford Chance, also eine Großkanzlei, arbeitet. Und es geht darum, dass bei dieser Großkanzlei eine Änderung in der Altersvorsorge vorgenommen wurde. Und Stichtag dieser Neuregelung ist das Geburtsjahr. Also das richtet sich nach dem Geburtsjahr, welche Versorgung man da bekommt. Es war so, dass diejenigen, die vor 1950 geboren wurden, bekamen eine, sagen wir in dem Sinne, schlechtere Altersvorsorge als diejenigen, die 1950 oder danach geboren wurden. Und das war nun bei dem Beschwerdeführer eben der Fall, der ist 1949 geboren, also genau in dem Jahr für diesen Stichtag eben. Und er hat es ausgerechnet und er ist zu einer unglaublichen Summe gekommen, die für ihn, sagen, das Ganze als Nachteil bedeuten sollte, nämlich über 500.000 Pfund, also eine 500.000 Pfund, die er dadurch einen Nachteil erlitten haben soll. Und er hat dann in Deutschland, in Frankfurt, Bankenstandort, sagen, die Klage eingereicht. Er hat sich natürlich darauf gestützt, dass er eben aufgrund seines Alters diskriminiert worden ist. Einfach eine Benachteiligung aufgrund des Alters. Das ist ja, sagen, auch für Anwälte, auch in dem Bereich, in der sehr hohen Vergütung, ja auch dann möglich. Und in der ersten Instanz hat er gewonnen, in der zweiten Instanz hat ihn abgewiesen und er hat dann versucht, Revision einzulegen. Da ist aber schon die Beschwerde, also die Annahme ist vom Bundesgerichtshof, wo wir uns hier bewegen, schon verworfen worden. Und zwar erstmal ohne weitere größere Begründung. Und man hätte jetzt ja überlegen können, naja, Altersdiskriminierung, das hat doch irgendwie was mit Europarecht zu tun. Ja, es ist ja in der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie verankert. Und es wurde aber eine Vorlage an den EuGH hier ohne weiteres verworfen, hat gesagt, ja, in dem Sinne ganz pauschal, ja, wir haben es geprüft, aber wir haben nicht vorgelegt letztlich. Und dann hat der Beschwerdeführer sich auch noch ans Bundesverfassungsgericht gewandt und hat dann gesagt, ja, er hätte hier ja vorlegen müssen an den EuGH, ja, weil es gibt für entscheidungserhebliche Rechtsfragen, die zu klären sind im Unionsrecht, gibt es die Pflicht auch des höchstinstanzlichen Gerichts, hier das BGH, eine entsprechende Vorlage eben zu machen, und die ist hier einfach unterblieben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht diese Verfassungsbeschwerde letztlich gar nicht erst angenommen. So, und jetzt stellte sich die Frage, was kann der Anwalt, der Beschwerdeführer hier jetzt tun? Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen und dann wäre ja eigentlich naheliegend, sich zu überlegen, ja, er könnte doch den EuGH, ja, der ja eigentlich entscheiden soll über diese Frage, was er gerne hätte, könnte er doch selbst anrufen. Nun ist es aber so, es gibt kein Individualverfahren zum EuGH, sprich, zum EuGH kommt man nur, wenn ein Gericht eine Rechtssache dem EuGH auch vorlegt. Man kann ihn nicht als Verfassungsgericht sozusagen auch nutzen, wenn man jetzt außerhalb eines laufenden Gerichtsverfahrens, das geht nicht. Und wo das aber eben geht, das ist eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wiederum. Und jetzt ist er eben auf den, ja, der Anwalt ist eben auf die Idee gekommen, jetzt dann eben zu sagen, naja, dadurch, dass vorliegende Gericht es eigentlich unterlassen hat, seiner Pflicht nachzukommen, die Sache dem EuGH vorzulegen, dadurch bin ich jetzt in meinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt, das nämlich in der Europäischen Menschenrechtskonvention in Artikel 6 Absatz 1 verankert ist. Ja, also so ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber eigentlich finde ich, wenn man es so sieht, schon wiederum ganz, ganz schlüssig. Und hier hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt gesagt, dass er das auch so sieht, dass er das auch ganz schlüssig findet, diese Argumentation. Und hat dann gesagt, naja, das vorliegende Gericht, wenn es sagen nicht vorlegen möchte, eine Rechtsfrage dem EuGH, dann muss es diese Entscheidung nicht vorzulegen, zumindest einmal begründen. Ja, also es müsste Bezug nehmen auf Kriterien, die sagen im europäischen Recht existieren, im Recht der EU, nämlich zu sagen, entweder das ist eine Rechtsfrage ist, die irrelevant ist, oder sie wurde bereits entschieden vom EuGH, oder sie ist ganz offensichtlich im europäischen Recht schon angelegt, sodass es letztlich keiner Vorlage mehr bedarf. Also das sind so Kriterien, die alle recht eng auszulegen sind und die können natürlich genutzt werden, aber man müsste es zumindest oberflächlich mal begründen. Ja? Und selbst so eine oberflächliche Begründung ist hier eben ausgeblieben und deshalb hat der BGMR gesagt, dass hier tatsächlich eine Rechtsverletzung vorgelegen hat, dieses beschwerdeführenden Anwalts an dieser Stelle. Ja, insofern ganz, ganz interessant und stärkt aber letztlich nochmal diese Bindung und diese Verpflichtungswirkung, die eben letztlich im Recht der EU eben besteht, dass die Gerichte da eben nicht mehr einfach so drüber hinweggehen können. Ich meine, konnten sie de facto eh nicht, aber stellt so mal die Hürde nochmal stärker auf, wenn man eben ein Verfahren, in dem es eben auf EU-Recht ankommt, dann eben nicht vorlegt.
Also es ging ja um 500.000 Pfund.
Ja.
Das ist ja noch ein bisschen mehr als in Euro noch ein bisschen mehr.
Mhm.
Für die muss er jetzt aber trotzdem erstmal noch an anderer Stelle dann weitermachen, ne?
Ja, genau. Also er kriegt es jetzt jedenfalls nicht sofort, weil darum ging es bei der Vorlage zum EGRMR erstmal nicht.
Mhm.
Sondern er müsste jetzt eben gucken, ob er das Verfahren nochmal aufrollen kann. Ja, müsste man eigentlich nochmal durchspielen, ne, wie er jetzt im Prinzip weitermachen könnte an der Stelle, ob es einen Grund gibt zur Wiederaufnahme von so einem Verfahren.
Die Runde hat er sich jetzt mehr oder weniger noch so aus Spaß gegönnt, weil er sein Geld nicht kriegt.
Wobei man dazu sagen muss, beim EGMR gibt es sehr wohl auch direkt Schadenersatz. Also ich weiß jetzt eigentlich in dieser Sache nicht, ob das passiert ist. Also wenn es wirklich im Anlassfall nicht mehr möglich ist, das jetzt echt zu korrigieren, dann bekommt der Einzelne oder die Einzelne eben vom Staat dann eben auch Schadenersatz zugesprochen. Also das könnte in dem Fall natürlich auch passiert sein, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, also das müsste man jetzt nachsehen, aber das ist im Prinzip schon so, dass der EGMR da auch drauf schaut, dass dann eben auch in der Tat etwas passiert in dem Anlassfall, wenn es jetzt wirklich schon so wäre, dass man in Verfahren nicht mehr zurückgehen kann, irgendwas ist passiert, das nicht mehr rückkehrbar ist.
Genau so ist es, Christina. Ich habe gerade mal noch mal einen Blick reingeworfen in die Entscheidung. Also der EGMR hat gesagt, dass es sagen noch nicht hinreichend kausal ist, sagen die Verletzung Sprich, dass das Verfahren ursprünglich hätte ja dann in jedem Fall zum Erfolg führen müssen, was dann nicht so richtig schon entschieden war jetzt durch die Gerichte. Insofern hat es jetzt diesen Anspruch, ich meine zu Recht, noch nicht gegeben auf die 500.000, aber eben zumindest eine Verletzung festgelegt und dann eben eine Entschädigungssumme ausgegeben, die allerdings viel geringer ist, 3.000 Euro, sagen für diese Verletzung.
Ja, ja. Erstmal. Ja, ja.
Ja, also hauptsächlich, denke ich, geht es einfach darum, dass wir jetzt eben langfristig wissen, dass das möglich ist. Ich denke mir, das wird vielleicht schon einiges bewegen in der Realität. Es ist ja eigentlich bewusst so angelegt, dass der EuGH eine ganz andere Verfahrensordnung hat eigentlich als der EGMR und der eben bewusst nicht so ausgestaltet ist, dass Individuen sich an den Gerichtshof wenden können. Und das sieht man eben auch ganz praktisch in den Statistiken, weil der EuGH hat jetzt vielleicht 1.000 oder weniger, einige hundert Verfahren pro Jahr. Der EGMR hat zigtausend, also ich glaube 60.000, 70.000 pro Jahr, eben einfach weil Individuen, wenn es um Menschenrechte gibt, ist das auch ganz logisch, dass es natürlich einen Zugang geben muss für Individuen, die eben das Gefühl haben, ihre Menschenrechte sind verletzt. Das ist beim EuGH bewusst nicht so gewählt, weil der EuGH eigentlich ausgestaltet ist als ja, ein Auslegungszentrum quasi für die EU. Und wenn es dann Zweifel gibt, die irgendwas auslegen sollte, dann können die Gerichte sich da hinwenden. Aber es ist nicht eigentlich eine Instanz, die dazu da ist, individuelle Fehler der nationalen Rechtsprechung zu korrigieren. Und das, denke ich, wird jetzt wirklich spannend zu sehen, was jetzt dann die Reaktion sein wird. Weil wird es jetzt so sein, dass es öfter mal passiert, dass jetzt, sagen wir mal, Leute sich wirklich an den EGMR wenden und sagen, ich wäre ja gern zum EuGH gegangen, konnte aber nicht und ich bin nicht zufrieden mit dieser Begründung. Und dann eben auch die Frage, wird es dann qualitativ eben auch wirklich bessere Begründungen geben, um das zu vermeiden? Oder gibt es dann eher so ja, Standardformulierungen im Sinne von, ja, wir haben die Kriterien berücksichtigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass es nicht berechtigt war in der Frage und so weiter. Also ich denke, in der Praxis ist das sicher etwas, was sehr spannend wird, sich anzusehen, wie die Entwicklung dann weiter verläuft.
Dann kommen wir mal zum heutigen Hauptevent, dem Egenberger Verfahren. Wer möchte mir denn erklären, was das Egenberger Verfahren ist und warum das so bedeutend ist?
Dann fange ich mal an. Also Egenberger, das ist ja etwas, was man jetzt, wenn man jetzt nicht in Deutschland das mitverfolgt hat, ist es etwas eigentlich, das man aus europäischer Sicht eigentlich als eine Entscheidung aus dem Jahr 2018 kennt. Der Sachverhalt ist, wenn ich mich nicht irre, aus dem Jahr 2012. Also das ist ein uraltes Verfahren im Prinzip. Das ist eben schon von Anfang an ist es durchgegangen, eben bis zum BAG. Das BAG hat vorgelegt, im Jahr 2018 hat der EuGH eben entschieden. Und das ist dann zurückgegangen zum BAG, das hat entschieden. Dann ging es wieder zum Verfassungsgericht, das hat entschieden. Und jetzt eben zurück zum BAG, das ist die Entscheidung, die jetzt vorliegt. Also nach 14 Jahren haben wir eine Entscheidung in dem Fall. Ja, das mal zum Background ein bisschen. Worum geht es in der Frage? Es geht eigentlich um eine Bewerbung. Also die Frau Egenberger hat sich eben beworben. Bei der Diakonie war das quasi, die zum UN-Abkommen, zum Antirassismus-Abkommen eigentlich so einen Parallelbericht erstellen musste. Also das ist ja im Grunde so, wenn wir ein internationales Abkommen haben, dass die Staaten dann regelmäßig rapportieren, was eben im Land passiert. Ja, gibt es Probleme mit der Umsetzung und so weiter und dass eben auch verschiedene Stakeholders, inklusive eben NGOs und eben auch in dem Fall ja, Religionsgemeinschaften da einen Parallelbericht dazu erstellen. Und das wäre eben hier die Aufgabe gewesen. Und für diesen Bericht wollte eben die Diakonie, ja, die evangelische Kirche quasi, dass die Bewerber für diesen Job auch unbedingt eben auch das richtige Religionsbekenntnis haben. Und das war eben in dem Fall nicht so. Also die Bewerberin war eben wirklich Expertin auf dem Gebiet, aber hatte eben nicht das richtige Religionsbekenntnis. Und darum wurde sie dann eben auch nicht eingeladen zum Bewerbungsgespräch und hat sich eben dann beschwert vor Gericht. Und das war eben dieser Fall dann. Und im europäischen Recht gibt es dann eben diese sehr wichtige Richtlinie, eben die Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, wo eben ganz deutlich drinsteht, im Prinzip Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit, das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Gibt aber kleine Ausnahmen dazu. Und eine dieser speziellen Ausnahmen, die eigentlich nirgends jemals relevant wurde, außer in Deutschland, eben gleich in drei Fällen, und die wurden dann alle von der großen Kammer des Gerichtshofs behandelt. Ja, also diese verfassungsmäßige Schutz der Religionsgemeinschaften, das gibt es eigentlich in anderen Ländern nicht wirklich so. Das ist ein bisschen ein Unikum. Dementsprechend kommen die Fälle dann eben auch alle aus Deutschland. Und dieser Fall wurde eben dann vom EuGH behandelt, der dann sagte, ja, im Grunde geht das wirklich nur, dass ich eben wirklich ein spezielles Glaubensbekenntnis verlange von meinen Bewerbern und Bewerberinnen. Es geht eigentlich nur, wenn also die Arbeit an sich, der Job, für den sie sich dann eben bewirbt, diese Charakteristiken hat, dass sie eben auch wirklich die Mission des Glaubensbekenntnisses irgendwie verbreiten müsste oder eben damit zu tun hat, also mit direkt zu tun hat, eben mit Glaubensanliegen, was in diesem Fall nicht wirklich der Fall zu sein schien für den EuGH, also auf Basis des Sachverhalts, den der EuGH eben damals gesehen hat. Und in ganz Europa wird die Entscheidung jetzt eigentlich gesehen als etwas, das symbolisiert, ja, so geht's nicht. In Deutschland wurde das eben dann anders gesehen und hat eben das Bundesverfassungsgericht, dessen Urteil jetzt das Bundesarbeitsgericht quasi als Grundlage genommen hat für die neueste Entscheidung, ist im Endeffekt so beurteilt, dass in dem Fall eben doch die Natur der Arbeit doch etwas mit dem Glauben zu tun hat. Ich glaube, also wir haben ja die detaillierte Urteilsbegründung noch nicht, soweit ich gesehen habe. Ich glaube, es hängt vor allem eben, also vor allem die Begründung war dann eben, dass dieser Job ja eigentlich nicht nur die Erstellung eines Berichts beinhaltet, sondern eben auch irgendwie wirklich die Stellungnahme der Diakonie gewesen wäre. Und dementsprechend war dann das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich der Ansicht, dass man dann wirklich auch die Werte der Organisation verkörpern müsste. Wäre jetzt natürlich sehr interessant zu wissen, ob der EuGH das auch so sehen würde, weil wirklich den Glauben irgendwie verbreiten muss man ja mit dieser Position nicht. Es geht ja eigentlich um eine ganz bestimmte Sache, und das ist eben dieser Rassismus. Die Frage eben, ob es Probleme gibt bei der Umsetzung dieses Antirassismus-Abkommens. Also wenn man in diesem Bereich jetzt, sagen wir mal, nicht den Wertungen der Kirche irgendwie widerspricht, ist die Frage, ob es wirklich gerechtfertigt ist zu sagen, ja, die Person ist wirklich nicht geeignet für den Job, einfach weil sie nicht das richtige Glaubensbekenntnis hat. Also das, um anzuknüpfen an der Frage, die wir davor hatten, wäre so ein Fall, wo wahrscheinlich das Individuum sehr interessiert wäre, das Ganze nochmal zum EuGH zu bringen, geht aber in dem Fall nicht, weil eben es die Entscheidung des BHG ist, ob es nochmal vorlegen will, und das wollte es eben in dem Fall nicht. Also das ist wieder so eine Situation, wo man dann höchstens noch zum EGMR gehen könnte, also so wie es die Entscheidung davor eben nach.
Das heißt, es muss jetzt wieder jemand anders 14 Jahre lang sich vor den Gerichten rumplagen, damit dann vielleicht diese Frage auch irgendwann beantwortet.
Ja, also wenn die Klägerin jetzt zum EGMR geht.
Also das BRG wird mit Sicherheit jetzt die EGMR-Entscheidung berücksichtigen und sich ausführlich damit auseinandersetzen, ob es jetzt nochmal hätte zum EuGH legen müssen oder nicht, weil einmal hat es ja schon. Ne? Davon ist sicherlich von auszugehen, ja. Ja, ist natürlich wirklich jetzt ein Schlusspunkt erstmal. Ich glaube, so wurde es jetzt auch in der Presse erstmal auch wahrgenommen. Oder hinter dieses Ping-Pong-Spiel, was wir hier wirklich sehen, zwischen den höchsten Gerichten. Ne? Das ist ja. Teilweise wurde es ja im Vorfeld schon auch als, wir sagen jetzt, Clash der höchsten Gerichte, Bundesverfassungsgericht geht auf Kollisionskurs mit dem EuGH und so etwas. So wurde es ja, so ging das Ganze ja auch durch die Presse.
Ist das denn real? Kann man das rechtlich so sagen? Gehen auf Kollisionskurs und Krieg der Gerichte.
Naja, sie versuchen es zu vermeiden, sozusagen in der Formulierung, ne, also den Worten nach, aber dem Inhalt nach, wie Christina es ja gerade dargestellt hat. Ne. Ich hätte jetzt auch den EuGH, wenn man das wirklich, ne, vorgegangen war ja die EuGH-Entscheidung, wenn man sie jetzt hätte anwenden müssen oder wenn ich sie angewendet hätte jetzt an der Stelle, dann hätte ich schon gesagt, man muss sagen, dieses Selbstverständnis der Kirche, dieses kirchliche Ethos, wie es dann genau genannt wird, das kann die Kirche nicht ganz frei festlegen, sondern da gibt es schon eine Überprüfung durch die Gerichte, die sagen können, ja, hier ist es irgendwie plausibel und an der Stelle nicht, ja. Und an diese Stelle, in diese Richtung ging ja auch eine andere Entscheidung jetzt vom EuGH, über die wir zuletzt berichtet haben, nämlich von der katholischen Schwangerschaftsberatung, ne, wo er auch gesagt wurde, naja, so wie das hier gemacht wurde von den deutschen Gerichten, da wäre schon eine Überprüfung angezeigt gewesen, ne, sozusagen. Ne? Das hätte man also anders, durchaus anders sehen können. Hier hat das Bundesverfassungsgericht ja dann irgendwie versucht, einen Dreh zu finden und zu argumentieren, dass der EuGH ja doch eine Lücke noch gelassen hat, auch für diese Festlegung des kirchlichen Ethos. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht noch nicht. Wir werden sehen, wie ist sozusagen das Ganze. Und die Pressemitteilung war da auch unklar. Ne? Und deshalb bin ich gespannt darauf, wie das Bundesarbeitsgericht diese Frage eigentlich lösen wird. Weil für richtig vereinbar halte ich das an der Stelle jetzt erstmal noch nicht.
Ja, vor allem, wenn man sich jetzt diesen neuen Fall ansieht, den du jetzt ganz kurz angesprochen hast, wo es ja im Grunde auch darum geht, dass der EuGH dann sagt, ja, nationalen Recht wurde einfach. Also ich erzähle jetzt ganz kurz, wie dieser Fall gelagert war. Da ging es eben um die katholische Schwangerschaftsberatung. Das war wieder ein Fall für die Große Kammer des EuGH. Das ist mittlerweile schon Standard bei all diesen Religionsfällen eigentlich. Also Diskriminierung auf Basis des Glaubens oder der Lebensüberzeugung. In dem es eben darum ging, dass eine Beraterin eben in der katholischen Schwangerschaftsberatung aus der Kirche ausgetreten ist und dann eben entlassen wurde aus diesem Grund. Und dass eben in dem Fall, die ist dann natürlich vor Gericht gezogen, dass der EuGH dann eigentlich auch ganz deutlich sagte, die Tatsache, dass die katholische Kirche natürlich einen speziellen Zugang hat zur Schwangerschaftsberatung, der vielleicht ein bisschen anders ist, als man das bei anderen Organisationen haben würde, bedeutet jetzt nicht, dass die Kirche automatisch das Recht hat, eben auch von den Beraterinnen zu verlangen, dass die eben auch der Religion zugehörig sind und dann eben auch die Beiträge bezahlen, weil in dem Fall ist die eben wirklich aus rein finanziellen Gründen der Kirche ausgetreten. Was so ein bisschen schade ist eigentlich bei dem Fall, ist, dass der EuGH hier wirklich betont, dass die Kirche ja wirklich nicht konsequent war in der Hinsicht, weil sie hat ja Beraterinnen, die nie bei der Kirche waren, durchaus zugelassen. Und dann eben gesagt, ja, wenn jemand dabei war und dann austritt, das ist jetzt echt ein Loyalitätsbruch, das geht zu weit. Also mich hätte es ja mehr interessiert, ob das jetzt wirklich eigentlich das Ausschlaggebende war oder ob es eigentlich, selbst wenn jetzt nicht dieser kleine Aspekt gewesen wäre, wo es eigentlich absurd wird, dass die Kirche jetzt wirklich sagt, okay, bei den einen ist wichtig, bei den anderen nicht, weil die mal nachträglich ausgetreten ist. Also wenn dieser Aspekt nicht dabei gewesen wäre, ob dann der EuGH Verständnis aufgebracht hätte, wenn die Kirche jetzt wirklich konsequent gewesen wäre und alle eben geprüft hätte auf Basis des Religionsbekenntnisses. Weil jetzt besteht eigentlich so ein bisschen die Gefahr, dass die Kirchen das dann so interpretieren werden, ja, also so inkonsequent dürfen wir nicht mehr sein, ab jetzt lassen wir eben niemand mehr zu, der nicht mehr das richtige Religionsbekenntnis hat. Von dem her, ja, wir haben immer noch offene Fragen, glaube ich, in dem Bereich.
Und das hat eben nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht, wirklich auch nochmal mit der besonderen verfassungsrechtlichen Lage in Deutschland eben zu tun. Ne? Das muss man auch sagen, nicht mal das Grundgesetz selbst gewährt diesen hohen Status der Kirchen, sondern das ist ein Verweis auf die Weimarer Reichsverfassung. Man hat dann sagen, in so einer Fußnote dann quasi diese Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung nochmal übernommen. Und auch dazu gibt es sagen, auch unterschiedliche Interpretationen, auch sozusagen dieser extrem hohe Status, also kirchliches Selbstbestimmungsrecht, das sozusagen auch so zu formulieren, dass sich das eigentlich gar nicht auch aus der Geschichte und aus der Entstehungsgeschichte dieser Vorschriften auch gar nicht ergibt. Aber eben jetzt erstmal bedeutet eben die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts wohl, dass das eben jetzt dieser deutschen Besonderheit letztlich folgt, eben aufgrund der Vorgabe durch das Bundesverfassungsgericht. Aber auch da werden wir sehen, wie sich die Dinge natürlich weiterentwickeln, ist auch klar.
So, damit haben wir ein Quartal mal abgearbeitet und zugleich schon mal das Neue aufgemacht, gleich am Anfang mit der Breaking News.
Yeah.
Habt ihr denn, wenn ihr mal so die letzten ein, zwei Jahre so passieren lasst, habt ihr denn so irgendwie das Gefühl, da entwickelt sich was zum Positiven oder habt ihr das Gefühl, die Verfahren laufen eher schlecht? Ist jetzt keine wissenschaftliche Frage, sondern eher so ein Wie sind eure Vibes?
Also ich würde mal sagen, mein Eindruck ist, dass die soziale Dimension vom EuGH schon ernst genommen wird. Sozusagen, das war durchaus mal anders. Also man sieht schon dort, dass soziale Fragen, die in Europa entschieden werden, von Bedeutung sind. Das hört man übrigens auch, wenn man den Präsidenten des EuGH eben auch auf Veranstaltungen in Deutschland auch erlebt, wo es dann eben um Arbeitsrecht geht. Das müsste ja gar nicht sein. Er könnte ja auch sagen, ich mache nur hier Wirtschaftsrecht und so weiter. Insofern glaube ich, adressiert ist es. Wo ich große Zweifel nach wie vor habe, ist, ob der EuGH wirklich in der Lage ist, unser Sozialsystem und gerade eben in diesen kollektiven Bereichen hinreichend zu erfassen und zu schützen. Ja, also wenn wir sehen, also gerade was Unternehmensmitbestimmung angeht und solche Verfahren, über die wir jetzt eben diesmal nicht gesprochen haben, aber da sehen wir doch eben doch aus meiner Sicht eine große Gefahr und da weiß ich nicht, ob das beim EuGH wirklich so erkannt wurde bereits.
Wobei ich hier eigentlich auch eine leicht positive Entwicklung vielleicht sehen würde, weil gerade wenn wir jetzt diesen Vergabefall uns ansehen im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit hatten, weil manche erinnern sich vielleicht noch an diesen Rüffert-Fall, das war ja ich bin eine derjenigen, die vielleicht sogar noch ein bisschen Verständnis aufgebracht hat für Laval und Viking, weil es da wirklich um schwierige Fragen ging und Diskriminierung hin und her. Aber bei Rüffert, da dachte ich mir wirklich, also das war eben dieser Vergabefall, wo der EuGH eigentlich gesagt hat, man kann überhaupt keine sozialen Kriterien reinschreiben, wenn die irgendwie über den Mindeststandard hinausgehen, den wir sowieso schon haben und eben Bezug nimmt auf einen Tarifvertrag in dem Fall. Was eigentlich völlig absurd wird, weil dann kann man eigentlich keine sozialen Kriterien mehr reinschreiben, wenn die Mindeststandards auch die Maximumstandards sind und das Ganze eigentlich ja weniger Sinn hat. Der EuGH hat ein bisschen zurückgerudert in den späteren Fall. Aber ich denke, das war so wirklich die Zeit, so Ende der, zwischen 2008, 2008 oder so, waren, glaube ich, diese Laval- und Viking-Entscheidungen. Und dann kamen noch ein paar Folgeentscheidungen, wo wirklich der allgemeine Vibe so ein bisschen war, der EuGH zerstört das kollektive Arbeitsrecht in Europa. Ich glaube, so sieht es heute kaum jemanden noch wirklich so. Ich weiß nicht, was dein Eindruck da ist. Dann hast du.
Ich würde dir zustimmen. Ich denke, dass das Thema wirklich eben adressiert ist und dass auch die Aufgeschlossenheit da ist. Aber eben in dem Sinne, wie sich das Unionsrecht jetzt fortentwickelt, wird natürlich auch, werden auch die Folgen sozusagen nochmal stärker sichtbar. Und gerade ich dachte jetzt eben an Olympus eben zum Beispiel und eben an diese Diskussion um das 28. Regime, ja, wo Daniel Hay ja auch viel jetzt aktuell zu macht und die Kollegen am IMO. Und da sehen wir aktuell wirklich große Gefahren und dann brauchst du gar keine schlimme Entscheidung vielleicht noch, sondern es reicht einfach, da den Status quo jetzt aufrechtzuerhalten oder das eben umzusetzen, was da vielleicht möglicherweise eben auf politischer Ebene kommt. Und dann haben wir wirklich große Probleme hier.
Ja, das ist eigentlich weniger der EuGH dann.
Ja, richtig.
Ja, allgemein die europäische Entwicklung, das stimmt sich.
Ja, stimmt.
Aber immerhin ein bisschen Sonnenschein konnte ich rauskitzeln mit meiner Frage. Wir müssen ja immer aufpassen, nicht nur das Negative wahrzunehmen, sonst verzweifeln wir ja nur noch an der Welt. Vielleicht können wir in dem Sinne dann auch die Folge beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christina Hiesel und Ernesto Klengel. Danke euch beiden.
Ja, danke auch euch beiden. Ne? Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns per E-Mail an systemrelevant@blockblatt.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr es in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.